ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 16. Januar, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Ja, gucken wir zuerst in die Schweiz. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos zum ersten Mal persönlich anwesend. In den vergangenen 2 Jahren war Selenskyj immer lediglich per Video zugeschaltet. Und bereits am Montag hat Selenskyj gemeinsam mit seiner Schweizer Amtskollegin Viola Amherd angekündigt, es soll einen Friedensgipfel geben. Und zwar auf allerhöchster Ebene, also auf Präsidenten- und Staatschef-Ebene. Und auf Bitten des ukrainischen Präsidenten hat sich die Schweiz bereit erklärt, einen solchen Friedensgipfel zu organisieren. Die genauen Modalitäten müssen jetzt noch geklärt werden, zum Beispiel wann der Gipfel stattfinden soll. Klar ist allerdings schon jetzt, wen der ukrainische Präsident nicht auf dem Gipfel sehen will. Hier Selenskyjs Antwort auf die Frage eines Journalisten nach einer möglichen Teilnahme Russlands.
Wir sind offen für alle Länder der Welt, die unsere Souveränität und territoriale Integrität respektieren. Daraus können Sie schließen, wen wir einladen.
Offenbar also nicht den russischen Präsidenten Putin, denn Russland hat die Ukraine überfallen, erst 2014 die Krim und den Osten des Landes und dann vor knapp 2 Jahren ja dann das gesamte Land. Wen Selenskyj allerdings sehr gerne auf einem Friedensgipfel begrüßen möchte, das sind Vertreter aus den Ländern des globalen Südens und vor allem einen Vertreter aus China. Der hat nämlich gefehlt, als sich jetzt an diesem Sonntag die nationalen Sicherheitsberater von mehr als 80 Staaten in Davos getroffen haben. Das sind so viele Sicherheitsberater gewesen wie noch nie seit Beginn dieser insgesamt 4 Treffen bisher. Im vergangenen Frühjahr war das erste Treffen der nationalen Sicherheitsberater, damals in Dänemark. Dann folgte das nächste in Saudi-Arabien, danach in Malta und schließlich dann am Sonntag in Davos. Und die Grundlage für diese Treffen im Rahmen der sogenannten ukrainischen Friedensformel, das ist der 10-Punkte-Plan von Volodymyr Selenskyj. Diesen Plan hat der ukrainische Präsident erstmals im November 2022 vorgestellt. Und dieser 10-Punkte-Plan sieht unter anderem den Abzug aller russischen Truppen von ukrainischem Territorium vor, Strafen für russische Kriegsverbrecher, Reparation und auch Sicherheitsgarantien. Und die Regierung in Kiew möchte eine möglichst breite Anerkennung ihrer Bedingungen. Das ist für sie die Voraussetzung für eine Friedenslösung mit Russland. Und die Ukraine will damit verhindern, dass sie zu Zugeständnissen an Russland gedrängt wird, und zwar bevor Russland diese Bedingungen erfüllt hat und bevor auch andere Staaten die Bedingungen der Ukraine erfüllt haben. Warten wir also ab, wann und vor allen Dingen auch mit welchen Staats- und Regierungschefs dieser Friedensgipfel stattfindet. Ebenfalls in Davos zu Gast ist der israelische Premier Benjamin Netanyahu. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den Krieg in Israel und im Gazastreifen. Und zwar mit einem der deutschen Nahostexperten, mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und in dem Gespräch geht es auch um die iranischen Raketenangriffe auf den Irak und Syrien. Es geht um die Houthis im Jemen, die mögliche EU-Mission im Roten Meer und die deutschen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Also eine ganze Latte von Themen. Aber natürlich gucken wir nicht nur auf die Lage im Nahen Osten, sondern wie immer auch auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten. Und du sprichst mit unserem NDR-Kollegen Lennart Bannholzer. Er hat einen verwundeten ukrainischen Soldaten, der in Hamburg medizinisch behandelt wurde. Den hat er zurück an die Front begleitet. Jetzt aber erstmal die Lage in der Ukraine.
Ja, Anna, es ist Winter und das ist ja schon seit einigen Wochen bemerkbar. Die Front ist ein bisschen gefroren, könnte man fast sagen, im äußersten Nordosten dieser Front zwischen Kupjansk und Kremina. Da werden zwar weiterhin Stellungskämpfe gemeldet, aber die Lage ist statisch, wie es heißt, und so soll es auch um Bachmut herum sein und auch an anderen Teilen der Front. Stellungskrieg bedeutet, dass es wenig bis keine bestätigten Geländegewinne gibt, auch wenn beide Seiten das immer wieder behaupten. Aber das ist für uns natürlich nicht nachprüfbar. Man geht davon aus, dass sich russische und ukrainische Truppen in ihren Stellungen und Gräben weiterhin verschanzt halten, dass sie sich allerdings schon auch heftig gegenseitig mit Artillerie unter Feuer nehmen. Statisch heißt das, aber statisch heißt auch, dass die Ukraine zum Beispiel im Osten von Cherson die Stellungen am östlichen Ufer des Dnieper weiter halten kann, so wird es zumindest berichtet. Man hat ja lange angenommen, dass von dort aus weitere Angriffe der Ukraine auf russische Einheiten gestartet werden könnten, aber daran gibt es inzwischen nach dem Verlauf der Gegenoffensive, der ja unglücklich war aus ukrainischer Sicht, eben doch erhebliche Zweifel. Aktuell wird stattdessen jetzt über neue Angriffe der Russen spekuliert. Angeblich, so gibt es Berichte, machen sich Moskaus Truppen im Süden und Osten der Ukraine für eine solche Offensive bereit. Wohl in der Hoffnung, dass der im Moment hier und da noch durchweichte Boden wieder gefriert im Zuge dieses Winters, also damit hart wird und befahrbar, eben auch für Panzer oder andere schwere militärische Fahrzeuge. Das ISW, eine unserer Quellen, das Institute for the Studies of War, hat allerdings schon gesagt, dass es Zweifel gibt, auch unter Experten in Russland selber, Zweifel an den Erfolgsaussichten einer solchen Offensive. Obwohl wir hören, dass in Kreisen des ukrainischen Geheimdienstes davon ausgegangen wird, dass die russischen Streitkräfte inzwischen in der Lage sind, die hohen monatlichen Verluste an eigenen Soldaten mit neuem Personal auszugleichen, weshalb sie in der Lage seien, Rotationen auf operativer Ebene in der Ukraine durchzuführen, also Truppen auch wieder aufzufüllen. Aber es gibt eben große Fragezeichen, zum Beispiel, was ist, wenn der Frost nur von kurzer Dauer ist? Und noch viel wichtiger, es wird ja schon lange berichtet vom sehr schlechten Ausbildungsstand und auch von mieser Moral dieser neu dann in die Kämpfe geschickten russischen Soldaten.
Aber Schlagzeilen macht jetzt gerade nicht dieser mutmaßliche neue Angriffsplan, sondern Schlagzeilen macht ja der mutmaßliche ukrainische Erfolg gegen die russische Luftwaffe.
Genau, wir haben ja schon seit längerem den Eindruck, dass die Ukraine eben auch versucht mit, ja, man kann sagen Nadelstichen, also gezielten Operationen, wichtige Ziele da auf russischem Gebiet, auf russisch besetztem Gebiet, und das zählt in diesem Fall der Luftraum dazu, auch anzugreifen und zu treffen. Aktuell haben ukrainische Quellen verlauten lassen, dass eigene Streitkräfte jetzt in der Nacht des 14. Januar, also zu Beginn der Woche, ein russisches Langstreckenradarflugzeug vom Typ A-50 zerstört haben und dazu auch noch eine fliegende Kommandozentrale vom Typ EL-22, die sei schwer beschädigt worden. Die Flugzeuge seien über dem Asowschen Meer angegriffen worden. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich zwei Ziele plötzlich vor sich hatten. Eigentlich hatten sie nur mit der A-50 gerechnet, aber dann wurden beide Ziele bekämpft, nach ukrainischen Angaben mit Erfolg. Im Fall dieser Kommandozentrale, der EL-22, sah es wohl so aus, dass sie zu einer Notlandung gezwungen worden sei, also beschädigt, aber nicht völlig zerstört. Trotzdem geht man davon aus, dass man diese Maschine nicht mehr reparieren kann und vor allem, dass es nicht nur Verwundete, sondern auch Tote an Bord gegeben hat. Das wird auch bestätigt eigentlich durch Fotos, die gerade kursieren von ukrainischen und russischen Quellen, Fotos dieses beschädigten Flugzeuges. Ukrainische Militärbeamte sagen, dass die A-50 russische Angriffe gegen ukrainische Ziele, wie zum Beispiel Luftverteidigungssysteme, aber auch Flugzeuge, koordiniert hat. Und nun geht man davon aus, dass die Zerstörung eines dieser Flugzeuge künftige Raketenangriffe auf die Ukraine vielleicht nicht ganz verhindern, aber doch zumindest hinauszögern könnte. Vor einigen Tagen hatten Militärexperten schon berichtet, dass Russland wegen der akuten Gefahr ukrainischer Angriffe auf die Militärinfrastruktur auf der besetzten Krim mit ständigen Einsätzen dieser sehr wertvollen Flugzeuge begonnen hat. Es gibt übrigens nicht allzu viele davon. Wir hören, dass es angeblich nur 6 seien, 3 nur einsatzklar. Eine ist jetzt möglicherweise abgeschossen worden. Das ist schmerzhaft für Russland, aber auch die Tatsache, dass viele Mitglieder der Besatzung, die höchstwahrscheinlich ums Leben gekommen sind, eben nicht so einfach zu ersetzen sind. Das sind hoch ausgebildete Spezialisten. Wenn man jetzt auf die andere Seite guckt, in den russischen sogenannten Informationsraum, dann wird da weiter bestritten, dass es diese Abschüsse gegeben hat. Es wird behauptet, das Flugzeug, die A-50, sei durch Friendly Fire, also durch eigene russische Luftverteidigung zerstört worden. Und es gibt eine Äußerung von Dmitri Peskov, das ist der Kreml-Sprecher, der gesagt hat, wir wissen nichts von einem abgestürzten Flugzeug. Er hat gesagt, dann rufen Sie doch mal beim Verteidigungsministerium bei uns an. Aber auch das hat sich offiziell nicht dazu geäußert. Dennoch, die Fülle der Informationen und die Erfahrung der letzten Monate lässt den Schluss zu, dass es wohl tatsächlich diese Abschüsse gegeben hat.
Ja, vielen Dank, Carsten, für die Lage in der Ukraine. Mit Beginn des neuen Jahres gucken wir jetzt ja bei Streitkräfte und Strategien nicht mehr in jeder Folge auch auf die aktuelle Lage im Nahen Osten. Aber wir haben ja gesagt, wir beobachten natürlich weiterhin, was dort passiert. Vor inzwischen mehr als 100 Tagen haben die Terroristen der Hamas Menschen in Israel grausam und brutal überfallen. Und seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und den Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Und der erste Nahost-Experte, mit dem wir damals Mitte Oktober darüber gesprochen haben, das war Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Guido Steinberg ist von Haus aus Islamwissenschaftler. Er hat in Köln und im syrischen Damaskus studiert. Er hat seinen Doktor an der FU hier in Berlin gemacht und er kennt sich zudem sehr gut aus mit islamistischem Terrorismus. Guido Steinberg ist Autor zahlreicher Bücher. Sein letztes heißt Krieg am Golf, wie der Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien die Weltsicherheit bedroht. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, lieber Herr Steinberg. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, hallo. Vielen Dank, Frau Engelke.
Ich wollte eigentlich zu Beginn unseres Gesprächs, Herr Steinberg, mit Ihnen gleich auf die Lage im Jemen gucken. Nun haben uns aber in der Nacht Meldungen von Raketenangriffen aus dem Iran auf Ziele im Nordirak und auf Ziele in Nordsyrien erreicht. Und deswegen lassen Sie uns erst darüber sprechen. Bislang hatte sich ja der Iran bei den Auseinandersetzungen im Nahen Osten mit Angriffen zurückgehalten. Und seit dieser Nacht hat sich das nun geändert. Der Iran selbst spricht von Selbstverteidigung. Wie ordnen Sie diese Raketenangriffe aus dem Iran ein?
Ich denke, dass man diese Angriffe durchaus in das weitere Vorgehen Irans in der Region einordnen kann. Vor allem deshalb, weil man doch sehen kann, dass die Iraner die Strategie verfolgen, die Amerikaner, die Israelis und ihre Verbündeten an möglichst vielen Orten in der Region zu beschäftigen. Und dazu gehören eben neben dem Libanon, neben Israel und Palästina auch der Jemen, der Irak und Syrien. Was die Situation jetzt allerdings etwas komplizierter macht oder was eine Interpretation der Ereignisse im Irak und Syrien letzte Nacht etwas komplizierter macht, ist, dass die Iraner diese Angriffe rechtfertigt haben mit Hinweis auf den Anschlag in Kerman am 4. Januar 2024. Sie erinnern sich, da haben Terroristen angegriffen, eine Trauerprozession zu Ehren von Qasem Soleimani, der vor 4 Jahren bei einem Luftangriff der Amerikaner in Bagdad zu Tode kam. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt in Iran, die glauben, was die Revolutionsgarden und auch was die gesamte Führung im Iran jetzt verbreitet, dass nämlich die Israelis und die Amerikaner hinter diesem Anschlag gestanden haben. Aber es war wohl der Islamische Staat in Afghanistan. Trotzdem, jetzt kommen die Angriffe auf israelische, angebliche israelische Ziele im Irak, auf amerikanische, vielleicht auch auf IS-Ziele in Syrien. Ich glaube, wenn man versucht, das herunterzubrechen, dann muss man sagen, ganz unabhängig davon, was da in Teheran wirklich geglaubt wird, handelt es sich um einen Teil der Gesamtstrategie Irans, die Amerikaner, die Israelis zu beschäftigen, ohne einen großen Konflikt zu provozieren. Was jetzt neu ist, ist, dass die Iraner ja gesagt haben, sie hätten dort eine israelische Geheimdienstzentrale angegriffen. Wenn tatsächlich Israelis zu Schaden gekommen sein sollten, dann wäre das ein direkter Angriff Irans auf Israel und dann wird es in den nächsten Tagen durchaus ungemütlich.
Also wenn ich Sie nach einer Qualitätsänderung frage bei der Auseinandersetzung im Nahen Osten durch das, was jetzt in der vergangenen Nacht passiert ist, da sagen Sie, das ist in jedem Fall eine Qualitätsänderung. Ich versuche jetzt gerade das Wort Eskalation zu vermeiden, weil wir ja seit Wochen und Monaten über die Lage im Nahen Osten sprechen und immer sagen, ist das jetzt die Eskalation?
Ja, es ist wahrscheinlich nicht die Eskalation, aber Sie haben durchaus recht. Hier greifen nun die Iraner direkt Ziele im Irak und Syrien an, während sie in den vergangenen 3 Monaten immer peinlich darauf geachtet haben, dass es vor allem ihre Verbündeten waren, sodass die Iraner immer leugnen konnten, dass sie direkt etwas beispielsweise mit diesen mehr als 100 Angriffen auf amerikanisches Militär im Irak und Syrien zu tun hatten. Es hängt so ein bisschen davon ab, wer denn die Opfer waren. Bisher wissen wir im Irak und Syrien noch nicht so ganz genau, was die Iraner da getroffen haben. In Erbil scheinen sie einige kurdische Zivilisten getötet zu haben. Wenn es Israelis getroffen haben sollte, dann könnte dieser Schritt tatsächlich auch eine Eskalation bedeuten. Eine etwas neuere Qualität ist auf jeden Fall dabei.
Sie haben schon die Partner des Iran erwähnt und wir haben uns ja zum Gespräch verabredet, um unter anderem auf den Jemen zu gucken. Und dort im Norden des Jemen herrschen die Houthi-Rebellen und sie beschießen von dort aus Israel oder versuchen es zumindest und auch Schiffe im Roten Meer auf ihrem Weg nach Israel mit Raketen. Weil wir ja miteinander sprechen und wir keine Landkarten zeigen können und es ja sowieso immer etwas komplex ist, den geografischen Überblick in der Region zu behalten. Könnten Sie kurz erklären, wo der Jemen ist, wo die Houthi sind und nochmal der Zusammenhang mit Saudi-Arabien bzw. dem Roten Meer?
Nun, der Jemen liegt im Südwesten der arabischen Halbinsel und damit am Roten Meer und auch am Golf von Aden. Und besonders wichtig ist, dass der Jemen auf der Ostseite den Eingang zum Roten Meer kontrolliert. Das ist eine Meerenge, die wird von den Arabern genannt Bab al-Mandab. Und im Norden des Jemen und an dieser Meerenge, also an der gesamten Küste des Roten Meeres auf jemenitischer Seite, dort stehen die Houthis. Sie kontrollieren den Nordjemen seit Ende des Jahres 2014. Seit damals herrscht auch im Jemen ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den Houthis und ihren Gegnern. Der wurde vor allem ausgelöst dadurch, dass die Houthis im September 2014 die Hauptstadt Sana'a eingenommen haben. Im März 2015 haben dann die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate als Teil einer etwas größeren Koalition in diesen Bürgerkrieg interveniert, und zwar auf Seiten der damals international anerkannten Regierung von Präsident Hadi. Sie haben die Houthis bekämpft und sie haben diesen Krieg nicht gewinnen können. Die Houthis beherrschen weiterhin vor allem den Nordjemen und sie haben in den letzten Jahren in sehr vielen Fällen Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit ballistischen Raketen, mit Drohnen und mit Marschflugkörpern angegriffen, dadurch gezeigt, wie verwundbar die Nachbarn sind und letzten Endes diesen Krieg gewonnen. So seit etwa 2 Jahren gibt es teils auch direkte Gespräche zwischen Saudi-Arabien und den Houthis. Die Saudis haben ihre Niederlage zwar nicht offen eingestanden, aber sie machen doch ganz klar, dass sie diesen Konflikt nicht gewinnen können. Und seitdem sitzen die Houthis ganz besonders fest im Sattel.
Und wir sprechen ja häufig von den Houthi-Rebellen, aber so wie Sie das auch beschrieben haben, ballistische Raketen, es ist eine richtige Armee, es ist richtiges Militär.
Ja, mittlerweile ist das so. Die Houthis haben angefangen als Rebellen gegen die Regierung in der Hauptstadt Sana'a. Mittlerweile sind sie ein richtiges Militär, sie sind faktisch ein staatlicher Akteur. Und sie profitieren schon seit langer Zeit von massiver iranischer Unterstützung. Und diese Unterstützung betrifft vor allem die Organisation, die Struktur, die Ausbildung. Die betrifft aber vor allem auch die Lieferung von ballistischen Raketen, von Drohnen und Cruise Missiles. Und wir sehen nun im Roten Meer, wie stark die Houthis in diesem Bereich geworden sind. Sie sind nämlich in der Lage, Teile des Roten Meeres mit diesen Flugkörpern zu bestreichen und damit zumindest die zivile Schifffahrt im Roten Meer in große Bedrängnis zu bringen.
Ja, und es ist jetzt ja so, ne, die großen Reedereien nehmen mit ihren Frachtern inzwischen einen langen Umweg in Kauf über das Kap der guten Hoffnung. Die Schiffe sind damit länger unterwegs. Die Lieferketten bei uns im Westen funktionieren nicht mehr so, wie wir das zum Beispiel in Brandenburg nebenan bei der Tesla-Produktion sehen. Die muss pausieren. Und jetzt haben ja am Ende vergangener Woche die USA und Großbritannien die Houthi-Armee beschossen. Die Houthi-Armee im Jemen haben sie angegriffen und dann übers Wochenende sind noch weitere gezielte Angriffe der USA erfolgt. Sind die Raketenangriffe Ihrer Ansicht nach die richtige Entscheidung?
Ja, aus meiner Sicht hatten die USA und ihre Verbündeten kaum eine andere Möglichkeit, als hier zu reagieren. Man muss sich ja tatsächlich die wirtschaftlichen Folgen einmal ausmalen. Dass hier nun Tesla in Grünheide einige Probleme hat, das ist ja nur eine Fußnote dieser ganzen Geschichte. Im Roten Meer hat der Schiffsverkehr so etwa um 40-50% abgenommen. Das bedeutet für ein Land wie Ägypten, das den Suezkanal kontrolliert, einen enormen Einnahmeausfall. Das bedeutet aber auch, dass die Schifffahrt nun umgeleitet werden muss, zumindest zum Teil, rund um das Kap der guten Hoffnung. Das bedeutet auf einem Weg eine längere Fahrzeit von etwa 10 Tagen. Das bedeutet deutlich höhere Kosten und das bedeutet auch eine Störung der Lieferketten. Und wenn wir uns ausmalen möchten, was das vielleicht bedeuten kann, wenn dieser Konflikt anhält, dann müssen wir nur 2 Jahre zurückgehen. Da war ja der Suezkanal aufgrund der Havarie eines großen Transporters für einige Wochen gesperrt. Und die Lieferketten damals, die waren empfindlich gestört. Also für die Weltwirtschaft bedeuten diese Ausfälle von 40-50% bereits ein großes Problem, wenn der Konflikt eskaliert. Und das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Dann könnte sich diese Krise verlängern und auch die wirtschaftlichen Folgen werden dann groß sein, ganz besonders für Europa.
Bislang geben sich die Houthis ja noch unbeeindruckt. Sie haben ja am Montag ein US-amerikanisches Frachtschiff angegriffen und auch der iranische Religionsführer Khamenei hat heute den Kampf der Houthi-Miliz gegen Israel gelobt und er sprach von einer großen Arbeit, die die Houthis geleistet hätten. Sehen Sie die Angriffe der USA und Großbritanniens und dieser Koalition sinnvoll auf mittlere Sicht?
Ja, das denke ich schon. Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass die Houthis auf diese Angriffe mit weiteren Attacken reagieren werden. Sie haben bereits gestern ein amerikanisches Kriegsschiff angegriffen, allerdings erfolglos. Sie haben einen Frachter im Golf von Aden beschädigt. Das bedeutet, dass diese Angriffe fortdauern. Die Amerikaner selbst und die Briten, die haben sehr selbstkritisch analysiert, dass sie vielleicht so ein Viertel der Houthi-Stellungen, der Houthi-Raketenstellungen und Drohnenstellungen zerstört haben, auch der Radaranlagen. Das bedeutet aber, 3/4 sind noch intakt. Die Houthis haben also durchaus noch ein gewisses Potenzial. Nur wenn diese Luftangriffe vielleicht einige Tage, einige Wochen weitergehen, dann ist doch abzusehen, wann die Houthis keine Kapazitäten mehr haben, diesen Konflikt fortzuführen.
Die USA und Großbritannien sind ja Teil einer größeren Koalition. Die Niederlande sind dabei, Kanada, Australien und auch Bahrain. Und das kleine Königreich Bahrain ist der einzige arabische Staat in dieser westlich geprägten Koalition. Ist es nur Bahrain dabei oder finden Sie, es ist gut, dass wenigstens Bahrain Teil der Koalition ist?
Es ist natürlich gut, dass Bahrain als arabischer Staat dabei ist, ganz einfach deshalb, weil hier ja auch arabische Interessen, die Interessen der arabischen Golfstaaten geschützt werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es nicht nur um Containerschiffe geht, sondern das Rote Meer ist auch ein ganz wichtiger Transitpunkt für Öl und Gas, das aus dem Persischen Golf in Richtung Mittelmeer transportiert wird. Nun hat die Regierung von Katar bereits verkündet, dass keine Gastransporte mehr durch das Rote Meer geschickt werden. Das bedeutet, auch Gas und Öl werden teurer. Aus meiner Sicht ist allerdings ganz besonders auffällig, wer bei dieser Koalition so alles nicht dabei ist. Katar beispielsweise ist nicht dabei, obwohl Katar so direkt betroffen ist. Saudi-Arabien ist nicht dabei als direkter Anrainer. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass Saudi-Arabien da in einer Zwickmühle ist. Saudi-Arabien will nämlich einerseits die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer, so wie alle anderen Nationen das auch wollen. Saudi-Arabien will aber gleichzeitig seine Entspannung mit den Houthis der letzten beiden Jahre nicht gefährden. Und deshalb sind sie nicht dabei. Eigentlich müssten die Saudis auf jeden Fall dieser Koalition beitreten. Das zeigt aber, wie kompliziert die Lage im Nahen Osten insgesamt ist und wie schwierig auch es ist für Länder wie Saudi-Arabien, da zu einer klaren Linie in diesen Konflikten, muss man ja sagen, zu kommen.
Auf Saudi-Arabien kommen wir gleich. Ich will einmal noch kurz mit Ihnen darüber sprechen. Die EU-Mission, die Europäische Union jetzt schon seit längerem diskutiert zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer. Diese Mission scheint nun konkreter zu werden. Am Sonntag hat sich die Außenministerin Annalena Baerbock zu Wort gemeldet und sagte, die Angriffe der Rebellen führten zu einer maßgeblichen Beeinträchtigung der Schifffahrt und es sei wichtig, dass die Europäische Union eine Rolle spiele und die Bundesregierung mache sich stark, dass es für einen gemeinsamen Einsatz der EU ein Mandat gebe. Für wie wichtig halten Sie eine solche Mission unter der blauen EU-Flagge?
Ja, zunächst einmal ist es folgerichtig, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sich an einer Mission beteiligen. Ganz einfach deshalb, weil Europa so sehr von den Folgen dieses Konflikts im Roten Meer betroffen ist. Genauso wie Saudi-Arabien dabei sein müsste, müssen auch die Europäer dabei sein. Trotzdem gibt es da eine gewisse Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Europäische Union ist kein außen- und sicherheitspolitischer Akteur. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass die Erwachsenen in der internationalen Sicherheitspolitik, nämlich die USA und Großbritannien, hier federführend sind. Die EU hat einfach nichts anzubieten, um die Houthis abzuschrecken.
Also um in Ihrer Terminologie zu bleiben, bauen jetzt die Kinder, die EU baut jetzt diese Mission zusammen und die Bundeswehr möchte sich mit einer Fregatte beteiligen, mit der Fregatte Hessen. Das ist noch nicht bestätigt, darüber wird berichtet. Wie wichtig ist dann auch eine deutsche Beteiligung?
Nun, das ist genauso wie mit der EU-Beteiligung. Eine Fregatte ist natürlich mehr als ein symbolischer Akt. Schauen wir mal, ob die Bundesmarine das auf die Reihe bekommt. Letzten Endes müssen wir aber abwarten, wann denn überhaupt solche Schiffe in der Region sein können. Es sieht doch so aus, als würde dieses Problem innerhalb der nächsten Wochen und Monate sich vielleicht erledigen. Vielleicht sogar, bevor da irgendwelche deutschen Schiffe da sind. Es zeigt sich ein Grundproblem der deutschen Sicherheitspolitik insgesamt. Man kann keine Sicherheitspolitik betreiben ohne eine einsatzfähige Armee, ohne eine einsatzfähige Marine. So etwas haben wir auch 2 Jahre nach Beginn des Ukraine-Konflikts und 1 Jahr nach dem Amtseintritt eines wirklichen Verteidigungsministers noch nicht.
Das ist ein bitteres Fazit, was Sie da ziehen. Vor allen Dingen, wenn man guckt, diese Woche ist Boris Pistorius bald 1 Jahr im Amt und Sie haben ihn ja als einen richtigen Verteidigungsminister bezeichnet, der ja auch sich dafür ausspricht, dass Deutschland bei Rüstungsexporten etwas weniger zurückhaltend sein sollte. So hat er das formuliert bei einer Rede vor der Bundesakademie für Sicherheitspolitik im September und jetzt haben wir in der vergangenen Woche die Ankündigung der Bundesaußenministerin gehört, wonach die Bundesregierung nicht mehr dem Export von Eurofightern durch Großbritannien nach Saudi-Arabien im Weg stehen wolle. Und außerdem gibt es ja auch noch die Ankündigung der Bundesregierung, die Lieferung von 150 Iris-T-Lenkflugkörpern an Saudi-Arabien zugestimmt zu haben. Und das Argument der Bundesregierung ist die konstruktivere Rolle Saudi-Arabiens im Nahostkonflikt. Unter anderem hätte die saudische Luftabwehr in den vergangenen Monaten unter anderem auf Israel abgefeuerte Raketen der Houthi-Rebellen abgefangen. Ist das denn nicht dann aus Ihrer Sicht auch die richtige Entscheidung der Bundesregierung? Begibt sie sich da aus Ihrer Sicht dann nicht auf den richtigen Weg?
Ja, aus meiner Sicht ist das zunächst einmal im militärischen Detail eine sehr richtige Entscheidung mit europäischen Kampfflugzeugen, mit dem Typhoon Eurofighter und mit diesen Iris-T-Flugkörpern können nämlich Drohnen und ballistische Raketen der Houthis, wohin auch immer sie fliegen, sei es Richtung Israel, Richtung Saudi-Arabien oder Richtung Rotes Meer, abgefangen werden. Darüber hinaus glaube ich, dass die Situation, in der wir heute leben, und damit meine ich nicht nur den Nahen Osten, sondern auch Osteuropa, die Ukraine, die ganzen Außen- und sicherheitspolitischen Probleme, die es gibt, die verlangen ganz schlicht nach Realpolitik. Und die Bundesregierung, die behauptet jetzt so ein wenig, dass der Angriff vom 7. Oktober und die anschließende regionale Eskalation die Situation grundlegend verändert hätten. Ich glaube eher, dass sich da die Sichtweise innerhalb der Bundesregierung verändert hat. Es wird angesichts der vielen Krisen immer mehr Realpolitik notwendig und es wird auch immer mehr Realpolitik möglich. Und wir sehen das jetzt an diesem Beispiel Saudi-Arabien. Die Angriffe der Houthis haben doch deutlich gemacht, auch der Regierung hier in Berlin, dass vielleicht unsere Sichtweise auf den Konflikt im Jemen nicht so ganz richtig war. Die Houthis waren schon, als der Konflikt begonnen hat, im März 2015, ein Empfänger iranischer Unterstützung. Sie waren ein Unruhefaktor. Und die Saudis haben damals immer argumentiert, dass es ihnen darum geht, zu verhindern, dass da an ihrer Südgrenze ein feindlicher Akteur die Kontrolle übernimmt. Und in gewisser Weise ist diese Entscheidung zum Thema Eurofighter und Iris-T das Eingeständnis der Bundesregierung, dass wir da vielleicht die Situation etwas falsch eingeschätzt haben, dass nämlich Saudi-Arabien hier der Verbündete ist, der Verbündete der USA und damit indirekt auch unser Verbündeter, der dazu doch ein bisschen mehr Solidarität verdient hätte, als das in den vergangenen 8 Jahren der Fall war.
Aber Saudi-Arabien macht es natürlich auch schwer, ein Verbündeter dieses Landes zu sein, wenn man bei Amnesty International auf die Seite geht und dann bei Menschenrechten und Saudi-Arabien nachschaut, dann ist das schon beeindruckend. Es fängt mit Todesstrafe an, geht über unfaire Gerichtsverfahren, Folter und andere Misshandlungen bis zu gesetzlich festgeschriebener Diskriminierung von Frauen und nicht zu erwähnen der Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Khashoggi im Jahr 2018 und natürlich auch, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, erst einmal mit Rüstungsexporten in Länder, die am Jemen-Bürgerkrieg beteiligt sind, zurückhaltend zu sein. Sie haben gesagt, Saudi-Arabien ist da in den vergangenen Jahren nicht mehr aktiv, aber dennoch bleibt Saudi-Arabien ja nun wirklich ein schwieriger Partner. Auch wenn Sie sagen, Realpolitik ist wichtig, aber Werte sind ja vor allen Dingen auch der grünen Außenministerin wichtig.
Ja, allerdings nicht so sehr, wie sie vielleicht selbst geglaubt hat, als sie ihre Politik vor 2 Jahren konzipiert hat. Es ist ja das Wesen von Realpolitik, dass man mit problematischen Partnern zusammenarbeitet, aufgrund der Einsicht, dass man diese Partner ganz einfach braucht. Und Sie haben natürlich recht, Saudi-Arabien ist ein höchst problematischer Partner, gerade wenn man auf die Innenpolitik schaut. Die Repression im Land hat unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman in den letzten 6,5 Jahren schon massiv zugenommen. Und man muss da, oder sicherlich muss da die Berliner Republik und die Berliner Regierung über ihren eigenen Schatten springen. Trotzdem denke ich, dass wir da zuallererst eine Anerkennung der Realitäten sehen. Saudi-Arabien ist Mitglied der G20, ist die Ölgroßmacht weltweit. Und bei ganz vielen Themen, wenn man da zu Erfolgen kommen kann, inklusive der Klimapolitik, geht überhaupt kein Weg an Saudi-Arabien vorbei. Und diese Bestimmungen im Koalitionsvertrag und diese auch sehr feindselige Haltung gegenüber Saudi-Arabien in den letzten Jahren in der deutschen Politik, die war nachvollziehbar. Die teile ich auch, was die innenpolitischen Aspekte angeht, ganz überwiegend. Trotzdem denke ich, dass die Entscheidung für eine intensivierte Zusammenarbeit richtig ist. Gerade auch nochmal, um nochmal diesen einen Punkt zu bringen, dass die Saudis ja nicht nur in der Regionalpolitik dieselben Gegner haben wie wir, also Iran, die Houthis, die Hisbollah, sondern sie haben möglicherweise auch einen künftigen Verbündeten, nämlich Israel. Die Saudis haben gerade wieder einmal klargemacht, dass egal, was da mit der Hamas passiert, sie eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel haben wollen, dass sie einen Frieden haben wollen und vor allem, dass sie jetzt mittlerweile auch sagen, wir wollen auch eine Verbesserung für die Palästinenser, idealerweise eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit sind auch die Interessen Deutschlands, der Europäischen Union und Saudi-Arabiens so weitgehend deckungsgleich in diesem Konflikt um Gaza und im israelisch-palästinensischen Konflikt, dass wir an einer Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien nicht mehr herumkommen.
Sie haben den palästinensisch-israelischen Konflikt erwähnt. Der Ursprung für das, was wir jetzt in den Anrainerstaaten des Roten Meeres und im Nahen Osten sehen, das ist das Massaker, das sind die tödlichen Angriffe der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober. Und jetzt war am Sonntag der 100. Tag nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und Israel selbst steht wegen seiner Bodenoffensive im Gazastreifen und der vielen zivilen Toten. Es sollen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde über 24.000 tote Palästinenser im Gazastreifen getötet worden sein. Und da steht Israel in der Kritik und nun auch noch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag auf Klage von Südafrika. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dazu am Wochenende gesagt, niemand wird uns stoppen, nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen, niemand. Und dann fügte er das noch hinzu.
100 Tage sind seit diesem schrecklichen Tag vergangen, an dem unsere Bürger massakriert und entführt wurden. Wir werden den Krieg bis zum Ende weiterführen, bis zum endgültigen Sieg, bis all unsere Ziele erreicht sind.
Die Ziele sind, die noch etwa 100 israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien und die Hamas zu zerschlagen. Was meinen Sie? Kann Israel sein militärisches Ziel erreichen, die Hamas zu zerschlagen?
Ich glaube, dass das immer noch möglich ist, auch wenn dieses Ziel natürlich sehr ehrgeizig formuliert war und damit die Israelis jetzt unter Druck setzt. Allerdings war von Anfang an klar, dass eine Zerschlagung der Hamas nur möglich sein würde, wenn dabei viele zivile Opfer im Gazastreifen in Kauf genommen werden. Und auch, wenn eigene Todesopfer in der israelischen Armee in Kauf genommen werden. Zu beidem scheint die israelische Regierung bereit. Die israelische Bevölkerung scheint auch hinter diesem Ziel der Zerschlagung der Hamas zu stehen. Und alle Mahnungen der Verbündeten, der Amerikaner, der Deutschen, der Europäer, die haben bisher nicht dazu geführt, dass die Israelis ihre Kriegführung verändert haben, sodass ich davon ausgehe, dass Israel dieses Ziel auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen wird. Das große militärische Problem ist ganz einfach, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Führung der Hamas im südlichen Gazastreifen viele der noch verbliebenen Geiseln um sich versammelt hat, ganz einfach, um sich vor Angriffen zu schützen. Ich bin sehr gespannt darauf, was da in den nächsten Wochen geschieht, befürchte aber, dass die Israelis bei ihrem Vorgehen in Kauf nehmen werden, dass viele dieser Geiseln zu Tode kommen.
Über den Tag danach, was dann kommt, wenn die israelischen Militärkämpfe im Gazastreifen zu einem Ende gekommen sein sollten, was dann kommt, darüber wird in Israel wenig gesprochen. Und Sie, Herr Steinberg, halten ja eine Zwei-Staaten-Lösung für illusorisch, also ein israelischer jüdischer Staat neben einem Palästinenserstaat. Welche Lösung sehen Sie denn dann für den Tag danach?
Nun, zunächst einmal geht es ja darum, die unmittelbare Zukunft des Gazastreifens zu besprechen. Und da liegt mittlerweile eine Art Plan des israelischen Verteidigungsministers Gallant vor. Und darin hat er davon gesprochen, dass Israel sich das Recht vorbehält, weiterhin jederzeit im Gazastreifen militärisch gegen die Hamas einzugreifen. Dass Israel auch noch in Teilen an den Rändern des Gazastreifens und auch an der ägyptischen Grenze präsent ist. Dass dann ungenannte Palästinenser, die nichts mit der Hamas zu tun haben, die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen. Und dass eine internationale Taskforce gebildet wird, die dann den Wiederaufbau übernimmt. Das ist so etwa der Stand der Diskussion. Aus meiner Sicht bedeutet dieser Plan, wenn man einmal all das davon abzieht, was nicht realistisch ist, dass die Israelis nach dem Ende des Krieges militärisch im Gazastreifen bleiben werden. Es werden sich kaum Palästinenser finden, die die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen. Ganz einfach deshalb, weil sie Angst vor den dann folgenden Attentaten haben müssen. Sie wären so gut wie tot. Eine internationale Taskforce für einen Wiederaufbau die findet sich auch nicht so einfach. Also letzten Endes bedeutet das eine Wiederbesetzung des Gazastreifens. Insgesamt ist allerdings die Frage, wie man denn auf diesen Konflikt seit dem 7. Oktober reagiert. Es gibt nun die einen, wie die Regierung Biden oder auch die Regierung hier in Berlin, die die Forderung oder die darauf hinweisen, dass das ja zeigt, dass man den Konflikt nicht ignorieren könne und dass jetzt die Zeit für eine Zwei-Staaten-Lösung sei. Und wir haben die andere Seite. Und diese Position hat natürlich auch Unterstützer in Israel. Aber die Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung, die hat natürlich noch einmal abgenommen. Auch in der israelischen Bevölkerung sagen jetzt ganz viele, dass sie diese Lösung nicht mehr haben wollen. Der Trend in der israelischen Bevölkerung geht zwar gegen Netanyahu, sie wollen diesen Ministerpräsidenten loswerden, der für dieses Fiasko am 7. Oktober verantwortlich ist, aber sie wollen auch nicht noch einmal das Experiment unternehmen, Teile palästinensischen Territoriums an die Palästinenser zu übergeben, möglicherweise Wahlen zuzulassen und dann wieder von Organisationen wie der Hamas oder ihren Nachfolgern angegriffen zu werden. Also es sieht alles danach aus, als ob diese Vertreter einer Zwei-Staaten-Lösung ins Hintertreffen geraten und als ob Israel den Gazastreifen wieder besetzen wird. Nicht, weil Israel das unbedingt will, sondern weil es ganz einfach keine Alternative gibt, weil es keinen gibt, der den Gazastreifen sonst übernehmen will.
Herr Steinberg, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Einschätzung, den Überblick in dieser Region der Welt zu halten mit den ganzen unterschiedlichen Akteuren. Da haben Sie uns sehr geholfen, das alles zu sortieren.
Vielen Dank.
Vom Nahen Osten jetzt doch nochmal zurück in die Ukraine. Die Frage, die sich ja seit Beginn des Krieges, des Angriffskrieges stellt, ist ja, wie viele Opfer gibt es eigentlich unter Zivilisten, aber eben auch unter Soldatinnen und Soldaten? Amerikanische Geheimdienste haben im vergangenen Dezember von bis zu 360.000 Gefallenen oder Verletzten allein auf russischer Seite gesprochen. Die Ukraine behandelt die Zahlen ihrer Getöteten und Verletzten ja als Staatsgeheimnis, aber auch dort dürften es viele, viele Tausende sein, wahrscheinlich auch sechsstellig. Und hinter all diesen Zahlen stecken eben Menschen, einzelne Soldatinnen und Soldaten. Bei mir ist jetzt mein Kollege Lennart Bannholzer. Der hat einen ukrainischen Soldat auf seinem Weg zurück, muss man sagen, zu seiner Einheit begleitet. Lennart, wie kam es eigentlich erstmal dazu, dass du mit diesem Soldaten unterwegs warst?
Ja, das war ein Soldat, der in Deutschland hier in Hamburg behandelt wurde. Max Abramow, so heißt er, war nämlich relativ zu Beginn der russischen Invasion im Mai 2022 verletzt worden und ist dann über ein EU-Hilfsprogramm ausgeflogen worden. Und nach mehr als einem Jahr war seine Behandlung dann zu Ende und er hatte letztendlich die Wahl, einfach in Deutschland bleiben und in der Ukraine dann aber als Deserteur gelten oder eben zurückkehren zu seiner Einheit. Und für ihn kam nur die Rückkehr in Frage und auf dem Weg zurück haben wir ihn dann eben begleitet.
Was genau ist diesem Max denn passiert? Also was für eine Verletzung hatte er?
Also er ist von Streumunition getroffen worden. Das sind diese Artilleriegranaten, die viele kleine Bomblets, also Splitter, verstreuen. Und Max hat zu Beginn der russischen Invasion im Donbass gekämpft. Das war so zu der Zeit, als diese Städte Lysychansk, Severodonetsk umkämpft waren. Und er hat sich dabei im Einschlag in seiner Stellung auf den Boden geworfen und so die Arme über den Kopf gerissen und hat damit seinen Kopf geschützt. Und dann ist ein Splitter in seinen Ellbogen gelenkt, also direkt neben seinem Kopf. So hat er so gerade überlebt, ist der Splitter reingegangen. Und so hat er überlebt, aber er hat so gerade noch Glück gehabt, meinte er.
Ich und ein Kamerad wurden getroffen, aber mein Kamerad ist leider 2 Meter neben mir gestorben.
Und obwohl das so knapp war, Lennart, wollte Max dann wieder zurück dahin, also zurück an die Front ja letztlich nach seiner Behandlung?
Ja, also diese Behandlung in Deutschland hat fast ein Jahr gedauert. Und am Anfang war auch gar nicht klar, ob Max seinen Arm jemals wieder richtig bewegen kann. Aber das meinte er, die Ärzte haben wohl ganze Arbeit geleistet und am Ende konnte er wieder Gewichte heben, er konnte wieder Krafttraining machen zum Beispiel. Und die Rückkehr war dann für ihn auch alternativlos. Also Max ist 26 Jahre alt, relativ jung, aber eben auch schon seit 6 Jahren Soldat. Und er gehört einer Einheit für Spezialaufgaben an, die zur Nationalgarde, der ukrainischen Nationalgarde gehört. Und das ist das Bataillon Donbass. Und er ist nicht ohne Grund bei diesem Bataillon Donbass. Er kommt nämlich selber aus dieser Region und hat schon 2014 miterlebt, wie seine eigene Heimatstadt Slawiansk von russischen Separatisten besetzt wurde und dann von der ukrainischen Armee wieder befreit wurde.
Wie war es denn für Max, wieder in die Ukraine zurückzukehren?
Ja, das war so ein Wechselbad der Gefühle. Das war so mein Eindruck. Also er ist nicht direkt zu seiner Einheit gefahren, sondern hat ein paar Zwischenstopps gemacht. Also wir waren zum Beispiel in Lviv und es war zum ersten Mal nach seiner Rückkehr Luftalarm. Und das hat ihn, wie viele andere, überhaupt nicht interessiert. Das war direkt wieder total normal für ihn, dass eben zwischendurch mal Luftalarm ist. Und dann sind wir aber weitergefahren zu einer Familie und er hatte mir vorher gar nicht so genau erzählt, was er da eigentlich will. Und dann standen wir da in so einem Wohnzimmer, in einem kleinen Haus und es war eine Frau da, Tatjana, die Max ganz herzlich umarmt hat und ihr Sohn war auch da. Und es hat aber auch irgendwie jemand gefehlt und das war eben der Ehemann bzw. der Vater und es hatten alle Tränen in den Augen, weil das ist eben einer von den Tausenden, die nicht mehr nach Hause kommen. Also ein Kamerad von Max. Und ja, man merkt da in diesen Momenten, was das Sterben bedeutet. Das hat Max mir dann auch im Auto nochmal erzählt.
Ich kenne die Familie dank des Helden, der leider nicht mehr unter uns ist. Als ich nach Hamburg gekommen bin, kam die traurige Nachricht, dass er gefallen ist. Ich kann mich noch an das Gefühl erinnern. Ich war so traurig, dass ich nichts mehr machen konnte. Ich konnte nichts essen. Sowas wünscht man niemandem.
Und das war so ein Moment, über den ich auch länger nachgedacht habe, weil das war auch nicht die einzige Begegnung dieser Art, die Max hatte oder die wir hatten, als wir zusammen unterwegs waren. Also ich habe in der Ukraine einige Menschen getroffen, die jemanden verloren haben.
Du hast erzählt, Max will trotz all dieser schlimmen Erfahrungen wieder kämpfen. Haben eigentlich viele Menschen jetzt diesen Wunsch? Was war da dein Eindruck?
Also bei den Menschen um Max hatte ich schon das Gefühl, dass es für viele einfach irgendwie alternativlos ist, dass er auch wieder kämpfen muss. Und wir waren zum Beispiel bei einem Freund von Max zu Hause, der extra nochmal Ausrüstung für ihn besorgt hatte. Und dieser Freund studiert noch, ist deshalb vom Wehrdienst erstmal befreit. Aber der sagt auch, es kann sein, dass alle ukrainischen Männer früher oder später kämpfen müssen. Und er selbst, also dieser Freund, bereitet sich jetzt schon darauf vor, geht selber zum Schießtraining. Und auf der anderen Seite habe ich mittlerweile aber auch schon häufiger gehört, dass viele Menschen unzufrieden sind, vor allem wie der Einberufungsprozess läuft. Also es ist offenbar so, dass es da keine klaren Kriterien gibt, wer wann in die Armee eingezogen wird. Das passiert oft für die Menschen ziemlich willkürlich und spontan. Und weil viele Männer verständlicherweise schlichtweg Angst davor haben, an die Front zu müssen, gibt es da auch viel Unzufriedenheit.
Nun hätte Max ja alle Gründe, Angst davor zu haben, an die Front zurück zu müssen. Er wollte dahin. Ist er mittlerweile wieder dahin zurückgekehrt?
Ja, also ich hatte am Wochenende noch mal kurz Kontakt mit ihm und der schrieb nur, ja, na voyez, also ich bin im Krieg. Wir hatten ihn nämlich damals nur bis zu seiner Einheit begleitet, waren unter anderem mit ihm beim Schießtraining und da meinte er auch schon, dass er zu 100% bereit ist, wieder an die Front zu gehen, auch wenn es schwierig ist.
Самое страшное это не потерять этот человеческий облик.
Das Schlimmste ist, die Menschlichkeit zu verlieren. Und im Krieg ist es sehr schwer, menschlich zu bleiben. Wenn du siehst, wie deine engsten Freunde und Kameraden sterben, wenn du siehst, wie Raketen hinter der Front einschlagen und Zivilisten im Schlaf töten, dann ist es schwer, die Gefühle im Zaum zu halten und menschlich zu bleiben. Aber jemand muss diesen Krieg führen und beenden.
Ja, und ich war eine Woche unterwegs mit ihm, habe erlebt, was das für ein Mensch ist und ich denke, das darf ich sagen. Ich hoffe einfach, dass ich ihn mal wiedersehe, dass er das überlebt.
Das hoffen wir auch, Lennart. Vielen Dank. Es gibt ja auch einen Film über die Rückkehr von Max an die Front. Der ist zu sehen bei YouTube auf dem Funk-Kanal und heißt Crisis hinter der Front.
Wir melden uns am Freitag wieder mit der nächsten Folge von Streitkräfte und Strategien. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke.
Hi, mein Name ist Viktoria Koopmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für packende Geschichten.
Und da ist mir nochmal klar geworden, ne, was für ein weiter Schritt das auch für die Eltern gewesen ist. Also erstmal mit ihren religiösen Wertvorstellungen zu brechen. Ne? Die sind ja aufgewachsen mit, es gibt Mann und Frau und nicht mehr. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie mit ihrem 17-jährigen Trans-Teen gemeinsam auf die Straße gehen, auf eine Demo gehen für die Rechte von Transkindern und quasi selbst ja Aktivisten geworden sind. Das ist wirklich ein wahnsinnig weiter Weg.
Und investigative Recherchen.
Also ich sitze ja hier in der Region und ich habe das schon lange verfolgt und habe immer gedacht, dass es jetzt wieder so ein Bergwerk geben soll in Deutschland unter der Erde, wo ja die letzten Zechen im Ruhrgebiet zugemacht worden sind. Mhm. Und das fand ich interessant. Dann habe ich darüber gelesen und mir ist immer aufgefallen, wer eigentlich dahinter steckt. Das ist nicht so wirklich bekannt.
Ein Thema in aller Tiefe.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Wann immer Sie wollen, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.